Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Spätsommertag. Heute ist Mittwoch, der 25. August. Knapp 4 Wochen vor der Bundestagswahl nimmt der Wahlkampf eine, für Armin Laschet zumindest, dramatische Wendung an. Erstmals liegt die SPD vor der CDU. Es steht 23-22. Der leise Aufstieg des Hamburgers Olaf Scholz. Er ist bemerkenswert, aber erklärbar ist er auch. Punkt 1 der Erklärung. Der Finanzminister trifft derzeit zumindest den Ton seiner Zeit. Flut, Krieg, Corona. Scholz weiß, wie Betroffenheit geht.
Selbstverständlich ist es so, dass wir jetzt verstehen müssen, dass das eine Katastrophe ist, die nicht alleine auf Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen begrenzt ist. Ich habe mit der Ministerpräsidentin und auch ihrem Kollegen Laschet in Nordrhein-Westfalen gesprochen und schon klar gemacht, dass wir als Bundesrepublik Deutschland dies für eine Sache halten, die ein nationales Thema ist, eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung, bei der wir auch wie zum Beispiel bei anderen Flutkatastrophen jetzt gemeinsam handeln und unterstützen werden.
Punkt 2. Olaf Scholz ist der Pudding, den man nicht an die Wand nageln kann. Er ist der Meister des sowohl als auch. Er kann viel reden, ohne wirklich etwas zu sagen. Wie hier bei Bild Live. Moderator Kai Weise fragt nach einer möglichen Koalition mit der Linkspartei. Ja oder nein? Eigentlich doch ganz einfach, sollte man meinen.
Ich finde, es geht darum, dass die Wählerinnen und Wähler ein Mandat vergeben. Dann kann man sehen, was geht. Es wird ja im Augenblick über eine ganz andere Konstellation spekuliert.
Herr Scholz, ist es und deshalb doch halt will so
ich ganz
einfach.
Klar, deshalb will ich eine ganz klare Antwort geben. Ich werde nur eine Regierung bilden, bei der alle Parteien einverstanden sind, also klar sind, dass wir die transatlantische Partnerschaft pflegen müssen, dass wir die Verpflichtungen, die wir mit der NATO gemeinsam einzugehen haben, auch eingehen. Eine Regierung bilden, die sich klar bekennt zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Eine Regierung.
Punkt 3 der Erklärung für den Aufstieg von Olaf Scholz. Auch der Mann macht Fehler, na klar. Aber seine Fehler liegen weit genug zurück, um dem Vergessen anheimzufallen. Kaum einer erinnert sich noch an jenen Abend, als in Hamburg der G20-Gipfel in einer Gewaltorgie mündete. Stichwort rote Flora. Und Scholz, wo war Scholz eigentlich? Genau, er entspannte sich in der Elbphilharmonie. Später musste er vor die Hamburger Bürgerschaft treten und sich formvollendet entschuldigen.
Es ist aber trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
Viertens. Und Scholz profitiert von der großen Vergesslichkeit des Publikums, dass die Waffenruhe der SPD-Linken mit einem Sieg der Mitte-Rechts-SPD verwechselt. Scholz ist und bleibt der Kandidat einer nach links gerückten SPD-Führung. Und für die ist der Wahltag der Zahltag.
Denn entgegen den Erwartungen hatte nicht der favorisierte Olaf Scholz zusammen mit Clara Geiwitz den Mitgliederentscheid gewonnen, sondern das von den Jusos gepushte Linke und GroKo-kritische Duo Esken Novabo.
Und last but not least, Punkt 5. Die fleißigsten Wahlhelfer für Scholz sitzen nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern bei den Grünen.
In der Situation, wie gesagt, habe ich deutlich gemacht, da wo man Fehler macht, muss man auch zu stehen.
Und an der Spitze der CDU.
Wir haben kein Wort von dem verstanden, was der Bundespräsident gesagt hat, aber es ist trotzdem in einem solchen Moment unpassend, unangemessen. Ich ärgere mich darüber und es tut mir aufrichtig leid.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir sprechen mit der Menschenrechtsaktivistin Sore Esmaeli. Sie floh vor über 20 Jahren mit ihren Eltern aus Afghanistan. Sie schildert uns heute Morgen ihre Stimmung, ihre Analyse, auch über das, was es mit den angeblich gemäßigten Taliban auf sich hat.
Das ist nur Fassade. Die haben sich nicht verändert, die werden sich nicht verändern. Wenn die nicht mit dem Waffen schießen, aber ich kann in tausende Videos ihnen zeigen, dass sie mit dem Waffen anderen schlagen. Wie soll eine Regierung funktionieren? Wie soll man den Vertrauen, Menschenvertrauen gewinnen, wenn man mit Waffen die ganze Zeit überall hingeht?
Außerdem schauen wir in New York und in Frankfurt auf das wilde Treiben an der Börse. Wir wundern uns. Und zwar wundern wir uns über den schiefen Wahlsong der Grünen und wir gedenken des größten Drummers aller Zeiten, Charles Robert Watts, kurz genannt auch Charlie Watts von den Stones. Soreh Esmaeli ist Ende der 90er Jahre 13 Jahre alt, als in Afghanistan die Taliban an der Macht sind. Was für ein brutales Regime. Ihr Vater beschließt, dass es in diesem Land unter diesen religiös-radikalen Machthabern keine Zukunft mehr für ihn und seine Familie gibt. Er verkauft das gesamte Hab und Gut, bezahlt von dem Geld russische Schlepper und nach einer sechsmonatigen Flucht, zum größten Teil zu Fuß, landet die Familie nachts um drei in Deutschland auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Dresden. Die nächsten drei Jahre verbringt die Familie Esmaeli in einem Flüchtlingswohnheim und Soreh Esmaeli wird später in Kassel beim Einkaufen als Model entdeckt und startet eine internationale Karriere, die sie nach Paris und auch nach New York führt. Heute ist sie Unternehmerin, sie ist Menschenrechtsaktivistin und mit ihrer eigenen Stiftung, der Soreh Esmaeli Foundation, kümmert sie sich um Integrationsprojekte. Und natürlich hat sie weiterhin Kontakt, gerade in diesen schwierigen Tagen, nach Afghanistan. Und eine besondere Sicht auf die Vorgänge in ihrer alten Heimat, die hat sie auch. Und deshalb habe ich sie an Bord der Pioneer One eingeladen. Eine spannende Frau in einer verrückten Zeit. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Soreh Esmaeli.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Taliban haben Kabul offenbar überraschend eingenommen, schreiben, sagen, fühlen alle im Westen. Stimmt das überhaupt?
Für mich persönlich nein.
Warum nicht? Warum nicht dieses Überraschungsmomentum? Sie sagen, damit war zu rechnen.
Weil ich die Situation in Afghanistan seit mehr als ein Jahr intensiv begleite und dass die Taliban in den letzten halben Jahr extrem sehr viele Anschläge in Afghanistan ausgeübt haben. Besonders Zielgruppe waren viele, viele Journalisten. Daher war mir schon auch ein bisschen überrascht, warum im Westen keiner darüber redet und keiner darüber berichtet. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht sind die müde, immer ständig über den Anschläge in Afghanistan berichten. Das war schon ein großes Fragezeichen für mich.
Sie sind mit 13 mit Ihren Eltern geflohen aus dem damals von den Taliban beherrschten Afghanistan. Wie sind heute Ihre Kontakte in das Land und was melden Ihnen die Menschen, mit denen Sie in Kontakt sind, über die jetzige Situation? Haben Sie da konkrete Schilderungen und Ereignisse?
Die Taliban suchen natürlich alle Menschen, Aktivisten, Journalisten, Leute, die insgesamt mit westlichen Organisationen in Kontakt mit Afghanistan waren, die Suchenden oder Leute, die in der Regierung gearbeitet haben. Das heißt, die erste Gefahr steht vor denen. Aber man muss auch denken, dass es ist nicht so, dass die Taliban jetzt nur diese Leute aussuchen, sondern man weiß von der Geschichte, dass Taliban sehr stark die Bevölkerung unter Druck gesetzt haben, besonders die Frauen.
Warum hat die Armee, die afghanische Armee, die ja gut ausgerüstet war nach diesen 20 Jahren, da sind ordentliche Milliardenbeträge investiert worden, warum hat diese Armee nicht gekämpft?
Taliban konnte nicht von heute auf morgen einfach in Land marschieren. Das heißt, die haben grüne Licht bekommen.
Von wem?
Ich würde sagen, von Leuten, die in die Verhandlungen mit denen gemacht haben, in diesen Doha-Vertrag.
Das heißt, das grüne Licht hat letztlich der amerikanische Präsident Donald Trump gegeben?
Ja, er war derjenige, der die Verhandlungen mit dem Taliban sozusagen gesucht hat und auch gemacht hat. Wenn man News von Afghanistan vor ein Jahr noch beobachtet und recherchiert, was da gelaufen ist, das waren halt alle die Verhandlungen, die im Doha gelaufen sind. Aber nachhaltig und langfristig haben die nicht darüber nachgedacht, was passiert mit Menschen. Also vor denen war dann halt egal, wir marschieren zurück, wir wollen das nicht mehr, wir haben den Krieg gegen die Taliban oder Terroristen verloren. Jetzt, das Land soll sich selber retten.
Wer sind diese Taliban? Das ist ja eine spannende Frage. Sind es dieselben wie die Taliban, vor denen Sie und Ihre Eltern geflohen sind? Oder sind, wie manche jetzt behaupten, das modernere, geläutertere Menschen als zuvor?
Ich denke, das wird von den Leuten, die diese Verhandlungen mit dem Taliban gemacht haben, immer so nach außen geäußert, dass die anders sich verändert haben. Nein, man muss es eine Sache denken. Ich nenne Ihnen ein einfaches Beispiel vielleicht vor Menschen, die sich mit Afghanistan wenig kennen, überhaupt in der politischen Situationlage in Afghanistan. Afghanen werden ja, bevormundet, mit den Menschen zu leben unter ein Dach, die den schon einmal vergewaltigt, zu sagen. Und das ist die Erwartung und den Druck von außen, ja, die haben sich verändert. Afghanistan hat schon die Geschichte mit Taliban gehabt, die Menschen, Frauen umgebracht haben in dem Fußballstadion, die man als Frau nicht nach außen, nach alleine gehen kann, ohne eine Begleitung als Mann. Wie kann man überhaupt solche Menschen nochmal vertrauen oder überhaupt den afghanischen Bevölkerung, wie sagt man das,
zumuten,
zu sagen, den jetzt, die haben sich verändert. Es ist vielleicht viel einfacher aus Außenseiter, wenn man in der Position den Trump setzt oder jemand andere, der in Verhandlungen war, als Diplomat oder als Politiker, man die Verhandlungen macht, hat man natürlich einen anderen Status zu sagen. Und man wird anders behandelt von A bis Z. Aber wer steckt in den Haut von Afghanen? Keinen.
Das heißt, Sie rechnen schon damit, dass die Scharia wieder gilt, dass wieder Frauen ab dem Alter von 8, 9 Jahren alleine das Haus nicht verlassen dürfen?
Ja, das ist schon jetzt auch in den letzten Wochen passiert, ist, dass Sie gesagt haben, also Frauen ohne Begleitung, dürfen die das nicht nach rausgehen? Natürlich erzählen Sie irgendwelche andere Geschichten. Wie gesagt, das ist nur alles Fassade. Wie lange das aushält, weiß man nicht. Aber man weiß nur eins, die haben sich nicht verändert, die werden sich nicht verändern. Und wenn die nicht mit dem Waffe schießen, aber ich kann in tausende Videos Ihnen zeigen, dass sie mit dem Waffen anderen schlagen. Wie soll eine Regierung funktionieren? Wie soll man den Vertrauen, Menschenvertrauen gewinnen, wenn man mit Waffen die ganze Zeit überall hingeht? Wie soll man eine Regierung vertrauen, wenn die Menschen selber ein Analphabet sind, wenn die wissen, die einfach ausgebildet sind?
Was sollen wir tun? Also wir, der Westen, jetzt weiter unterstützen, Hilfsprogramme, Medikamentenprogramme oder komplett zurückziehen und das Land sich selbst überlassen?
Staatliche Unterstützung weitermachen, das ist eine Bestätigung für das Taliban, dass wir anerkannt wurden. Und das ist nicht im Interesse der Afghanen. Und zweitens, da gibt es schon Korruption. Wenn diese Hilfe zu sagen, von Deutsch oder unsere Steuerzahler oder von uns, von Deutschland da präsentiert wird. Wobei, bei wem kommt das an? Nochmal bei die Taliban. Und ich glaube, es wäre das, meiner Meinung nach, ist es nicht gut. Natürlich soll Hilfe geben, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ob humanitäre Hilfe durch sozusagen Medikamenten oder halt, es gibt verschiedene Tools, wie man halt Menschen unterstützen, aber auf keinen Fall finanziell, um die Regierung noch stärken und bestätigen.
Man hat ja viele auch winkende Menschen an den Straßenrändern gesehen, als die Taliban einmarschiert, eingefahren sind in Kabul. Erklären Sie uns diese Bilder.
Ja, das war auch eine ganz große Überraschung für mich, aber auf andere Seite auch nicht so überraschend, weil ich mir denke, okay, die Mensch hat Angst um Überleben. Vor vielen Menschen ist es mal schon egal geworden, wer auf der Macht kommt. Entschuldigung auch. Aber einer hatte gesagt, eine Esel ist reingekommen, der andere Esel rausgekommen. Mir ist es egal. Ich denke mir, diese Haltung von Menschen, dass sie sich auch jubeln, weil die Angst haben. Ich denke, okay, bevor ich sterbe, lieber stimme ich das zu. Aber wenn man das gleiche Mensch jetzt nach 10 Minuten sagt, komm, wir kämpfen jetzt gegen Taliban, die werden kommen und kämpfen. Das heißt, die Menschen sind leider in Afghanistan noch nicht diese Empowerment oder noch nicht diese Haltung bekommen haben, selbstständig zu denken oder selbstständig zu handeln.
Ein hartes Urteil über ihre Landsleute.
Ich bestätige das. Ja, wenn wir so wären, dann wären wir nicht heute, wo wir sind. Und das ist schon so. Ich meine, ein Land, das 20 Jahre abhängig ist von anderen Menschen, sozusagen von anderen Ländern, mit so vielen Bodenschätzen, mit so vielen Möglichkeiten. Man kann doch nicht sagen, immer sind die anderen schuld. Auch wir zu sagen. Jeder von uns ist verantwortlich, warum ist das Land so geworden, wie es heute ist.
Warum ist es so geworden? So reich und doch so arm.
Ja, erstmal vielleicht Korruption, Rassismus, Diskriminierung untereinander.
Daher, das heißt, unter dem großen Krieg liegt eine Art Bürgerkrieg?
Gab's schon. Und ich muss leider sagen, unsichtbar gibt es heute noch. Weil, wenn es nicht wäre, dann hätten diese ganze Allianzen, der unterschiedlich ist, ob es Dustum ist oder Ismail Khan oder Atta, hätten sich zusammengehalten, hätten sie gekämpft. Das heißt, mir ist wichtig, dass die Menschen Verantwortung übernehmen, auch wenn die Fehler machen und nicht immer den Westen, nicht immer den anderen beschuldigen. Das ist so mein Statement, man darf nicht den Schuld auf anderen schieben.
Afghanistan wird jetzt wieder umprogrammiert, wird daraus wieder ein Terrorstaat, der andere Terroristen beherbergt und Angriffe auf den Westen, auf Paris, auf Berlin, auf Washington und New York plant?
Ich weiß nicht, was im Doha-Vertrag gemacht worden ist und wie sie sich daran halten. Ich weiß nur, dass es Taliban mit Isisten sozusagen in diesem Doha-Vertrag ausgemacht haben, dass sie nicht miteinander Kontakt haben. Ich glaube, wer den Taliban glaubt, glaubt den Teufel.
Sie haben versprochen, dass es nicht die Homebase sozusagen für andere Terroristen wird.
Genau, aber ich denke alleine den denn Anerkennung von Taliban, es ist schon ein indirekter Sieg für viele andere Terrorgruppen. Und das ist, was viele anderen sich so stärken. Das heißt, es ist schon eine Gefahr auch für uns hier im Westen.
Werden Sie selber zu Hause bei sich Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen?
Ja, also ich unterstütze sehr viele Geflüchtete und auch in unserem Umkreis auch viele Freunde von mir und Bekannte, die Geflüchtete aufgenommen haben und jahrelang begleitet haben, ja.
Dann bedanke ich mich, Frau Ismaili, für dieses offene Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Steingart, für Ihre Einladung und danke auch die Zuhörer für eure Interesse. Dankeschön.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da ist der Teufel los, insbesondere an der Technologiebörse, der Nasdaq. Aber was genau ist der Treiber für die Kurse? Gestern gab es ein Allzeithoch. Das will ich jetzt wissen von Anne Schwedt, die für uns an der Wall Street steht. Schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Großer Treiber waren gestern an der Nasdaq tatsächlich die Aktien chinesischer Firmen. Die großen Gewinner waren da zum Beispiel Pinduoduo mit einem Plus von über 22%, JD.com mit über 14% und Tencent mit knapp 13%. Zuletzt gab es ja bei den US-Investoren recht große Unsicherheiten, was so chinesische Tech-Firmen betrifft, weil ja die chinesische Regierung die Firmen stärker regulieren will. Jetzt hat aber die amerikanische Börsenaufsicht gestern gesagt, dass chinesische Firmen, die in den USA gehandelt werden, gegenüber ihren Investoren alle Risiken preisgeben müssen, also auch politische Risiken wie zum Beispiel eben solche Regulierungen. Und das hat offenbar das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen, um da jetzt ein paar Schnäppchen zu machen und bei den chinesischen Tech-Firmen wieder billig einzusteigen.
Hoch, höher, am höchsten, Anne. Jetzt interessiert mich, was machen die wenigen Konzerne, die ja ohnehin schon mit einer Börsenbewertung von 2 Billionen US-Dollar bewertet sind, also Apple und die wenigen anderen, wie ist es denen in diesem Börsenhoch ergangen?
Apple war gestern auch ein größeres Gesprächsthema hier an der Börse, allerdings nicht wegen der aktuellen Tech-Rally, die Aktie trat eigentlich so ziemlich auf der Stelle, sondern gestern war das 10-jährige Jubiläum des Apple-Chefs Tim Cook, was durchaus auch ein Grund zu feiern war. Seit Tim Cook hat sich die Apple-Aktie mehr als versechzehnfacht. Er hat aus der 400-Milliarden-Dollar-Firma in seiner Zeit eine 2,4 Billionen schwere Firma gemacht und Apple ist auch durch ihn zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen geworden. Andere bekannte Tech-Aktien wie Facebook, Alphabet und Amazon schlossen gestern mit bis zu 1,2% im Plus. Da freuen sich die Anleger nach wie vor an den guten Quartalszahlen.
Vielen Dank, Anne, für diese Informationen. Und damit gehen wir von der Wall Street nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Bei VW ist auf einmal im Stammwerk Kurzarbeit angesagt. Annette, was ist denn da los?
Nun, das ist jetzt schon die zweite Woche in Folge und zwar liegt es daran, dass sie nicht genug Chips haben, nicht genug Halbleiter, um ihre Autos zu produzieren.
Und wie reagieren die Aktionäre darauf? Ist das nicht eine Fehlplanung auch des Managements?
Nun, die Aktionäre sind bei Volkswagen und den Autoaktien ein bisschen vorsichtiger geworden, weil natürlich man nicht genau weiß, wie der Ausblick ist, weil sie nicht so viel produzieren können, wie sie eigentlich müssten, um die Nachfrage zu befriedigen.
Wenn die Halbleiter so knapp sind, warum, Annette? Das ist die Frage aller Fragen. Warum performt dann die Infineon-Aktie seit Jahresanfang schlechter als der DAX?
Auch da sind die Anleger enttäuscht, weil Infineon könnte ja deutlich mehr produzieren, aber sie können nicht, denn sie können nicht so schnell ihre Kapazitäten hochfahren. Das dauert. Branchenexperten sagen, das dauert mindestens ein Jahr, bis man auch ein bestehendes Werk vergrößern kann.
In der Marktwirtschaft, wenn die Angebote knapp sind, dann könnte man ja die Preise erhöhen, oder?
Genau, das passiert auch. Der Infineon-Chef hat vor ein paar Tagen schon angekündigt, die Preise werden steigen. Das wird natürlich auch wieder von dieser Seite her für steigende Inflationstendenzen sorgen.
Vielen Dank, Annette, für diesen Überblick am frühen Morgen. Fröhlichen Tag dir in Frankfurt.
Dankeschön, Gabor. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass dieser Wahlkampfsong an allen Ecken und Kanten schief ist. Es war gerade so schön ruhig um die Grünen geworden. Kein Spektakel, keine Peinlichkeit, keine Buchveröffentlichung. Eigentlich alles prima. Nur irgendjemand fand diese Ruhe offenbar beunruhigend. Ja, vielleicht sogar langweilig. Also entschloss man sich kurzerhand, wir brauchen einen neuen Scoop. Vielleicht ein kleines Lied.
Ich sing ein Lied für dich. Kleines Lied für dich.
Was Heintje konnte, das können die Grünen allemal. Und so komponierten sie kurzerhand ein kleines, munteres Wahlkampfliedchen.
Ein schöner Land in dieser Zeit.
Es regt sich Aufbruch weit und breit.
Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen.
In dieser Zeit
müssen unsere Erde warm.
Fürs Leben wird es ihr zu warm.
Kämpfen fürs Klima,
Kurzstreckenflieger
und meine Farm.
Man beachte vor allem die kunstvollen Texte, reim dich oder ich fress dich.
Anschluss an Straße, Bus und Bahn
und natürlich auch WLAN.
Aber wenn Sie nun denken, es geht nicht schlimmer, dann erinnern wir gern an diesen Song des damaligen CDU-Spitzenkandidaten aus Brandenburg, Ingo Senftleben, sein Name.
Wer macht auch die Bauern froh?
Hitler, Hitler.
Wer rettet am Status quo?
Hitler, Hitler.
Haut Verbrechern auf den Po?
Hitler, Hitler.
Sagt dem Landarzt gern Hallo?
Was lernen wir? Finger weg, liebe Politiker, von der Sangeskunst. Außer ihr könnt es, so wie dieser junge Mann aus Chicago.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Rolling Stones doch nicht unsterblich sind. Gestern ist der Mann im Maschinenraum, der stoisch stille Taktgeber, Drummer Charlie Watts, gestorben.
Charlie Watts!
58 Jahre war er Teil der Band. Er stieß 1963 über die Londoner Jazz- und Blues-Szene dazu. Anfangs war er von den großen Hallen und den kreischenden Mädchen eher genervt, weil er sich und seine Drums wegen des Lärmpegels gar nicht mehr hören konnte. Der Mann hatte viele Talente und Vorlieben, zum Beispiel für feine Garderobe. Er war der bestangezogenste Mann Englands, er hat Araberpferde gezüchtet, er war ein begnadeter Zeichner. Und immer bescheiden war er auch. In einem seiner letzten Interviews antwortet er auf die Frage, was wohl das Ende der Rolling Stones als Band markieren würde. Sie würden wohl, sagt er, einen neuen Drummer finden, wenn er weg sei. Aber schwierig würde es, wenn Keith und Mick in die Rente gingen.
I think they could get another drummer, but I think if Mick said I'm retiring, I don't know how we'd do a show without him and without Keith.
Zeitlebens galt seine Liebe dem Jazz. Das Charlie Watts Quintett war sein großes Hobby, eine eigene Jazz-Kombo, und er war diesmal der Boss. Ich wünsche Ihnen einen Bilderbuchstart in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.